Okay, Hosanja hat ja schon eben darauf hingewiesen, auf Babylon. Wer weiß noch, was Babylon ist? Genau, und wer nicht, ist auch nicht schlimm, steht in der Bibel. Ich gehe noch mal kurz drauf ein, erkläre gleich noch mal ein bisschen. Was mir bei der Beschäftigung mit der Offenbarung, ich bin ja auch heute wieder dabei, klar geworden ist, ganz deutlich wird in der Offenbarung gezeigt, dass der Feind das Gute, was Gott gegeben hat, umkehrt und nutzt, um was Böses draus zu machen. Und Babylon ist ein wirklich gutes Beispiel. Babylon ist der Ausdruck von das Besitz, mein Herz ergreift und in falsche Bahnen lenkt. Das so, wenn ich so wie Hosanja das eben erzählt hat, wenn sie diesen Bus unbedingt haben wollte und gar nicht drauf verzichten könnte und ihr das Allerwichtigste wäre und sie hätte nicht loslassen können, dann hätte dieser Besitz von ihr Besitz ergriffen und da wäre Gott nicht mehr wichtig gewesen. Aber sie konnte sagen so, Herr, du nimmst oder du gibst, ich nehme das, was du gibst. Oder ich lasse es sein. So, und da war sie frei. Und genau das meint das. Es ist nichts Schlimmes, einen Bus zu haben. Es ist nicht schlimm, reich zu sein oder an gutem Freude zu haben. Aber wenn es Besitz von uns ergreift und uns zum Bösen führt, dann ist es falsch. Ein gutes Beispiel ist, dass Besitz auch zum Guten dienen kann, ist Salomo. Salomo war mit der reichste König zu seiner Zeit. Und er hat seinen Reichtum, er hat darin geschwelgt, ja, und er hat viel, in der Bibel steht, dass Silber in Jerusalem zu der Zeit nichts galt. Weil so viel Gold und andere Dinge da waren, Israel war ungeheuer reich, aber er hat Gutes damit getan. Ja, so. Und wir lesen in der Bibel, dass im Laufe der Zeit dieses Reichtum, dieser Besitz immer mehr zum Bösen verwandt worden ist und die Menschen böse gemacht hat. Und das ist eigentlich der Ausdruck von Babylon. So, ich erkläre es nochmal kurz. Babylon ist das Sinnbild eines Wirtschafts- und Handelssystems, was das Streben nach Besitz zum höchsten Gut erklärt. Es geht einher mit Gewalt, maßlosem Reichtum und Luxus, sexueller Zügellosigkeit und Gotteslästerung. Das ist eigentlich so der Ausdruck, was Babylon letztendlich ausmacht. Beschrieben wird in der Offenbarung nicht wie dieser. Wir haben letztes Mal davon gehört, dass Babylon zerstört worden ist, weil Gott lässt das nicht zu, dass dieses Böse auf Dauer diese Welt regiert. Ja. So, und in dem Kapitel, was wir letztes Mal betrachtet haben, Kapitel 18, wird nicht beschrieben, wie Babylon zerstört wird, aber dass es zerstört wird. Und dass Gott zornig ist darüber, dass dieses Böse die Menschen ergreift und von ihm wegzieht. So. Als Babylon zerstört worden ist, trauert die ganze Welt. Weil sie hat davon profitiert. Ich habe das letzte Mal so an einigen Punkten erwähnt, wie auch wir davon profitieren. Wir können alles kaufen von überall aus der Welt. Ja, und das ermöglicht dieses Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt leben. So, und wenn das zerstört ist, wenn wir auf einmal nichts mehr kaufen können, ja, die Welt trauert darum. Aber Gott lässt es nicht zu, dass dieses System diese Welt regiert und uns zum Bösen zieht. Deswegen, Gott vernichtet es. Die Werke des Feindes werden zerstört. Weil die Werke des Feindes zerstören uns. Und das lässt Gott nicht zu. Gott lässt das Gute übrig, das, was uns wohltut, das, was er von Anfang an geschaffen hat. So, die Welt trauert, aber der Himmel jubelt. Und jetzt lese ich ab Vers 1 in Kapitel 19 der Offenbarung. Danach hörte ich im Himmel einen gewaltigen Chor, singen und jubeln. Halleluja! Gepriesen sei Gott! Die Rettung kommt von ihm allein. Unserem Gott gebührt alle Ehre und Macht. Denn seine Urteile sind wahr und gerecht. Die große Hure hat er hingerichtet, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde verdarb. Und das Blut seiner Diener hat er an ihr gerecht. Und von neuem klangen die Jubelrufe auf: Halleluja! Gepriesen sei Gott! Der Rauch dieser Stadt wird aufsteigen in alle Ewigkeit. Auch die 24 Ältesten und die vier mächtigen Wesen beteten Gott an, und sie fielen vor seinem Thron nieder und sagten: Amen. Halleluja. Hier ist von der Hure und der Stadt die Rede. Wer jetzt die letzten Predigt nicht mitgekriegt hat, Babylon wird sowohl als Hure beschrieben als auch als Stadt charakterisiert. Das heißt nicht, Babylon ist eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Frau, sondern das ist ein Bild darauf, welchen Charakter und welches Wesen Babylon hat. So, und die Hure ist vernichtet, die Stadt ist zerstört. Die ganze Welt trauert, aber der Himmel ist im Jubel darüber, dass dieses böse Babylon vernichtet worden ist. Der Himmel erkennt die Wahrheit. Nicht Babylon rettet und Babylon macht uns glücklich, sondern nur der Herr. Gott, der Herr, ist derjenige, der uns rettet und uns wirklich Leben gibt. Babylon kann kein Leben geben. Babylon hat immer schon die Menschen verführt, versklavt und ins Verderben geführt. Aber Gott hat eingegriffen, er ist der Retter. Die Absicht des Feindes ist, die Menschen zu verführen, sie zu locken, ihnen was scheinbar Gutes anzubieten, aber sie letztendlich zu verderben damit. Er hat versucht, unser Herz an Besitz zu binden und uns zu versklaven. Wenn du unbedingt an etwas festhalten willst, und all dein Vermögen und all deine Leistungen an diesen Besitz hängst, dann hast du keine Zeit mehr für Menschen und für das wahre Leben. Aber Gott hat das offenbart als Götzen, als falschen Gott. Wir beten nicht Besitz an, sondern wir beten den lebendigen Gott an. Und wer den Besitz noch anbetet, der wird jetzt, das wird ihm in dem Moment, wenn Babylon zerstört wird, offenbar und klar, dass dieser Besitz keinen Halt gibt und nicht wirklich Leben gibt und auch kein Glück geben kann. So, und dann wird offenbar, wer wirklich Gott ist. Nicht der Besitz, der Reichtum ist Gott, sondern der lebendige Gott im Himmel. Er hat die Macht. So, darüber jubelt der Himmel und ehrt Gott. Das sind die Engel. Die Engel stehen da als Riesenchor und jubeln Gott zu und preisen ihn als den Retter. Und nicht nur die Engel, auch die mächtigen Wesen, von denen wir gelesen haben, die im Thronsaal Gottes sind, und die 24 Ältesten, sie alle beten Gott an und geben ihm die Ehre. Aber nicht nur sie. Der Jubel breitet sich noch weit darüber hinaus aus. Und das kommt jetzt in den nächsten Versen, Offenbarung 19, 5 bis 10. Und da war eine Stimme zu hören, die vom Thron herkam und rief: Lobt unseren Gott, ihr Geringen und ihr Großen, alle, die ihr ihm gehört, um ihm ehrfürchtig dient. Und dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie ein lautes Donnergrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott. Unser Herr, der allmächtige Gott, hat nun die Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Eingekleidet in strahlend weißes Leinen. Die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Und dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässigen Worte. Und dann warf ich mich ihm zu Füßen, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, tu das nicht, ich bin auch nur ein Diener Gottes, wie du und deine Brüder, die an der Botschaft von Jesus festhalten. Betet Gott an, denn die prophetische Botschaft ist die Botschaft von Jesus. Hier lesen wir davon, dass die Gemeinde aufgefordert wird, in den Lobpreis der Engel mit einzustimmen. Die Gemeinde, das sind diejenigen, die Jesus folgen, die Ja gesagt haben zu Jesus, die allen Widerstand, aller Versuchung widerstanden haben und an Jesus festgehalten haben und vielleicht auch auf manches verzichtet haben, aber die durch diese schwere Zeit, auch die der Antichrist herrscht, hindurchgegangen sind und an Jesus festgehalten haben. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und die stimmt jetzt mit ein. Und könnt ihr euch vorstellen, wie ein Rauschen, wie ein Donnergrollen, ein tosender Beifall, ein tosender Jubel, können wir gar nicht vorstellen. Ne? Wir beten so noch nicht an. Wir müssen noch ein bisschen üben. Ich glaube, unsere Lobpreisleiter, die versuchen das jedes Sonntag und sie würden sich freuen, wenn wir noch laut damit einstimmen würden. Ein tosender Jubel. Ja, wir sind nicht ganz so viele, wie da beschrieben wird, das weiß ich, aber wir können schon mal üben. Im Himmel werden wir jubeln. Wir werden unseren Gott jubeln für das, was er getan hat. Und da sind Angesehene dabei, die berühmt sind, die bekannt sind. Aber du auch. Und vielleicht bist du auch berühmt. Aber das ist ganz egal, ob du berühmt bist oder nicht bekannt bist. Alle werden sie dastehen und die sind alle gleich. Es ist die Gemeinde Jesu. Es sind diejenigen, die Jesus dienen. Und Jesus sieht jedes einzelne Herz, was dort anbetet. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, steht hier. Das Lamm, wir haben davon gelesen in der Offenbarung, das Lamm ist das Sinnbild von Jesus. Als der Unschuldige ist er auf die Erde gekommen, hat sich hingegeben, hat sich opfern, hat sich schlachten lassen. Und genau so wird er uns zu Anfang der Offenbarung beschrieben, als Lamm. Genauso, Johannes sieht sogar ein Lamm, was geschlachtet worden ist. Das ist das Sinnbild auf Jesus. So, und die Hochzeit des Lammes, das heißt, das Lamm ist der Bräutigam. Und wen heiratet er? Wer ist die Braut? Die Braut ist die Gemeinde Jesu. Sie wird als Braut beschrieben. Auch das natürlich ist nur ein Bild. Eine Braut ist normalerweise nur eine Frau. Zumindest bei uns ist das so, dass wir nur eine Frau heiraten dürfen. Jesus heiratet ganz, ganz viele. Ja, das ist dieses Bild, was, es geht hier nicht um Hochzeit und um Eheleben, sondern das Bild, was dort gemacht wird. Das heißt, sie kommen zusammen. Sie werden eins. Das ist das Bild, was dahinter steckt. So, und die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Als Jesus auf der gestorben war und wieder auferstanden war, ist er in den Himmel gegangen. Und er war getrennt von der Braut. Sie waren nicht zusammen. Aber er hat gesagt, ich warte auf euch und wir werden eines Tages zusammenkommen. Und das ist genau hiermit gemeint. Die Hochzeit heißt, die Gemeinde Jesu kommt mit dem Lamm zusammen und vereinigt sich. Das ist überhaupt nicht sexuell gemeint, sondern vereinigt sich heißt, eins vom Herzen zu sein und wieder zusammen zu sein. Wieder Abendmahl miteinander mit Jesus zu feiern. Nicht nur an Jesus zu denken beim Abendmahl, sondern mit ihm zu feiern. Das meint eins werden. Und das geschieht. Es heißt, die Gemeinde kommt in den Himmel. Da, wo Jesus auch ist. Und das geschieht in dem Moment, wenn Jesus wieder auf der Erde erscheint. Das heißt, Jesus kommt wieder. Das wissen wir. Das zweite Wiederkommen. Das erste haben wir schon erlebt. Er ist schon wieder weggegangen. Aber er kommt wieder. Und das wird auch beschrieben in der Offenbarung. Das heißt, so, ich gehe noch mal ein bisschen auf die Hochzeit ein. Das ist der Zeitpunkt. Der ist nicht genau hier festgelegt, dann und dann genau geschieht das. Ich habe schon mal gesagt, die Chronologie in der Offenbarung, wir können da nicht genau sagen, dann und dann und dann passiert das und genau danach passiert das. Manches geschieht gleichzeitig innerhalb kürzester Zeit und da eine genaue Reihenfolge zu machen, das lasse ich lieber sein. Wir werden das erleben. Wir wissen aber, was geschieht. Das steht hier und das können wir erkennen. Und die Hochzeit des Lammes ist sicher, die wird geschehen. Da sind die Worte Gottes zuverlässig. Selbst wenn wir manchmal denken, ach, wie lange dauert das denn noch? Passiert das denn überhaupt noch? Ja, es wird passieren. Gott ist zuverlässig. Er hat es gesagt und es wird geschehen. Und wir werden Kleider bekommen. Rein. Und die werden wir nicht erst dann bekommen, die bekommen wir hier schon jetzt. Was sind die Kleider? Die weißen Kleider, weiß als Inbegriff von Reinheit. Das ist damit gemeint. Vollkommen rein. Das sind die gerechten Taten der Heiligen. Bist du ein Heiliger? Bist du ein Heiliger? Also ich weiß, dass viele Christen damit Schwierigkeiten haben zu sagen, ich bin heilig. Gut. Weißt du, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst und ihm seine Sünden bekennst, dann bist du heilig, dann bist du rein, vollkommen reingewaschen. Dann bekommst du diesen weißen Kleider an und dann sagst du, ich kann vor Gott treten, ich habe keinen Schmutz mehr an mir, in mir ist nichts irgendwie Verabscheuungswürdiges, ich kann vor Gott treten, ich bin rein. Und genau deswegen bist du rein, wenn du Jesus angenommen hast. So, und hier wird dieses Bild nochmal aufgegriffen. Wir bekommen reine Kleider an. Das heißt, diese reinen Kleider, diese gerechten Taten der Heiligen, die müssen wir nicht von uns aus tun, sondern Gott gibt uns die Möglichkeit, Gott gibt uns die Fähigkeit, Gott gibt uns ein neues Herz, damit wir leben können, so wie er sich das gedacht hat. Die gerechten Taten kommen nicht von uns aus, sondern der Herr befähigt uns dazu. Das heißt, er reicht uns diese weißen Kleider, aber wir müssen sie anziehen. Wir können auch sagen, ach, das sind aber schöne Kleider da im Kleiderschrank und ich lasse sie da hängen. Dann habe ich sie nicht an. Das heißt, ich kann sagen, ja, ich kann Gutes tun. Ich kann mit dem Reichtum, was ich habe, kann ich Gutes tun, aber ich möchte es lieber für mich behalten. Ist das Gerechtigkeit? Wenn der Herr sagt, du sollst was Gutes tun damit und ich tue es nicht, dann ist das keine Gerechtigkeit. Dann ziehe ich diese Kleider nicht an. Aber wenn das, was der Herr mir gibt, und das ist nicht nur Reichtum, das ist ja noch viel mehr. Wir können jemanden lieben. Wir können zuhören. Wir können Trost spenden. All diese Dinge, die gibt der Herr uns und wir können sie weitergeben. Und das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das macht uns rein vorm Herrn und das macht uns auch rein vor anderen. So, wir bekommen weiße Kleider an und stehen dort in einer riesengroßen Schar mit weißen Kleidern, alle mit weißen Kleidern. Wie schön. Viele sind eingeladen zu dieser Hochzeit. Viele, viele sind eingeladen zu dieser Hochzeit. Aber nicht alle nehmen es an. Leider. Die Botschaft des Evangeliums heißt, kommt zu mir, gebt euer Leben mir, ich werde euch retten. Ich werde euch erlösen von jeglicher Sünde. Das ist die Einladung zur Hochzeit. Ich möchte mit euch zusammen sein. Das sagt Jesus. Deswegen ist er hier auf dieser Erde gewesen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, um uns einzuladen, um uns wieder mit Gott zusammen zu vereinigen. Wir sind eingeladen zu dieser Hochzeit, aber leider wird sie nicht von allen angenommen. Manche lassen sich vom Ersatzglück verführen. Das, was sie jetzt sofort und hier haben können. Besitz, Reichtum, kurzes Glück, kurze Befriedigung, aber nicht letztendlich ewiges Leben. Das ewige Leben kriegen wir nur bei Jesus. Und selbst wenn wir auf manches verzichten müssen, hier auf dieser Erde, im Himmel werden wir grenzenloses, ewiges Glück haben. Und ein Reichtum, den wir gar nicht fassen können. weil Gott ist der Allerreichste. Und wir sollten dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, wenn wir hier mal tatsächlich auf Dinge verzichten müssen. Wenn wir leiden müssen. Wenn wir als Christen verspottet werden. Sollten wir dieses Ziel nicht aus den Augen lassen. Und nicht sagen, so, ich will aber hier lieber so Harmonie mit jedem und nein, ich traue mich nicht zu sagen oder ich traue mich nicht von Jesus zu reden, weil ich könnte ja vielleicht schief angeguckt werden. Lass uns das im Blick behalten. Das ewige Glück wird es nur im Himmel geben und nur, wenn wir an Jesus festhalten. Die Hochzeit des Lammes kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Hier auf diese Erde. Und davon ist in dieser im nächsten Abschnitt die Rede. Der Reiter auf dem weißen Pferd. Ab Vers 11. Und dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Und der Reiter heißt Treue, der Treue und Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Seine Augen lodern wie Feuerflammen und auf seinem Kopf trägt er eine Krone, die aus vielen Diademen besteht. An seiner Stirn steht ein Name, dessen Bedeutung nur er selbst kennt. Sein Mantel ist voller Blut und er heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgen ihm. Sie reiten auf weißen Pferden und sind in reines, weißes Leinen gekleidet. Aus dem Mund des Reiters kommt ein scharfes Schwert heraus, mit dem er die Völker besiegen wird. Mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen. Er vollstreckt den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kälte zertreten. Auf der Seite seines Mantels steht noch ein Name. König der Könige und Herr der Herren. Ich habe eben von der Hochzeit des Lammes gesprochen. Und die Hochzeit geschieht dann, wenn das Lamm wiederkommt, also wenn Jesus wiederkommt. Aber hier ist von einem Reiter auf dem Pferd die Rede. Das ist typisch Bibel. Das ist typisch Symbolik. Das Lamm ist Symbolik und so ist Jesus auf die Erde gekommen als der Sanftmütige, der Unschuldige, der keinen Widerstand leistet, der nicht kämpft um sein Leben, sondern sein Leben hingibt. So, und so haben wir Jesus kennengelernt. So haben wir ihn angenommen. Aber wir wissen, er ist nicht nur so. Er ist gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. So lesen wir das im Johannesevangelium. Aber wir lesen von Jesus auch, dass er am Ende der Zeit richten wird. Und genau so wird er hier beschrieben. Er kommt als Reiter auf dem weißen Pferd, um zu richten. Ein ganz anderer Auftritt als das Lamm. Aber genau das ist derselbe Jesus. Und er kann es deswegen, und er ist deswegen gerechter Richter, weil er für uns alle sein Leben hingegeben hat. Er hat gesagt, ich gebe mich komplett mein ganzes Leben hin, damit ihr gerettet werdet. Und jeder, der das annimmt, wird gerettet. Und die, die das ablehnen, die werden gerichtet. Von ihm. Weil er ist für sie gestorben. Deswegen darf er richten. Und er richtet gerecht. So, welch ein Bild, wie Jesus hier auftritt als der Reiter auf dem weißen Pferd. Erinnert ihr euch noch? Wir haben schon mal von einem Reiter auf dem weißen Pferd gelesen. In Kapitel 6, schon ein bisschen her. Da tauchte auch ein Reiter auf dem weißen Pferd auf. Aber die Beschreibung von diesem Reiter in Kapitel 6 war eine ganz andere. Das war der Antichrist. Der Antichrist tritt ähnlich auf wie Jesus. Setzt sich auf ein weißes Pferd. Versucht hier Majestät und Herrschaft und Gewalt auszuüben. aber nicht in Gerechtigkeit, sondern in Bosheit. Er wird Menschen verführen, er wird Menschen quälen, er wird sie unterdrücken. Aber er sieht so aus wie Christus. Das ist genau das, was ich zu Anfang sagte. Der Teufel macht aus allem Guten, was der Herr gegeben hat, etwas Böses. Und das sieht ähnlich aus. Der Reiter auf dem weißen Pferd. Der Eigentliche, der Gute, ist nur Jesus, der hier beschrieben wird. Jesus wurde als Jesuskind verniedlicht und wird er immer noch. Wir haben Weihnachten vor der Tür. Das liebe kleine Jesulein. Er wurde als König der Juden verspottet. Er wird als einer von vielen Weisheitslehrern beachtet, aber nicht als der die Weisheit selbst ist. Viele Menschen erkennen Jesus nicht als den wahren König. Nur der ihm wirklich begegnet, der Beziehung zu ihm anfängt aufzubauen und ihn wirklich in sein Leben einlädt und mit ihm Beziehung hat, ihn kennenlernt, der lernt ihn wirklich kennen, der erkennt, welche Größe Jesus hat, welche innere Größe, aber auch welche äußere Größe Jesus hat. Er erkennt seine Macht, seine Majestät und sein Herz, seine Liebe. Viele haben sich an ihm gestoßen und stoßen sich immer noch an ihm. An Jesus scheiden sich die Geister. Oder wie Jesus gesagt hat, das ist der Eckstein, an dem sich viele stoßen wollen. Oder noch im Alten Testament steht, das ist der Stein, für viele ein Anstoß ist. Zu sagen, Jesus ist der Einzige, durch den wir in den Himmel kommen, das dürfen wir heute schon kaum noch sagen, ohne zu sagen, so wie ihr seid ja eingebildet und wie könnt ihr bloß, es gibt doch noch viel andere, ja, aber das steht nun mal in der Bibel. Wenn er kommt als der Reiter auf dem weißen Pferd, wird jedes Knie, jeder Mensch sich vor ihm beugen. Und nicht deswegen, weil Jesus das verlangt, sondern weil jeder auf einmal seine Majestät, seine Größe, seine Stärke erkennt. Das ist das Besondere daran. Und Jesus kommt nicht allein, er hat eine Riesenschar, ein Heer mit sich, ein Heer von Engeln, was ähnlich gekleidet ist, auch vollkommen weiß, rein. Und wenn von Heer die Rede ist, dann denkt man, ja, die sind bis an die Zähne bewaffnet. Also wenn wir von unserer Bundeswehr reden und das Heer oder auch von irgendwelchen anderen Ländern, die sind in der Regel bewaffnet. Ja, das ist so eigentlich das. Aber diese Engel, da steht nichts davon, dass ihre Waffe ist das weiße Kleid. Vielleicht haben sie noch eine Flöte und eine Harfe dabei. Ich weiß nicht, das steht nicht dabei. Aber es steht nichts davon, dass sie irgendwelche Waffen dabei haben. Ihre Reinheit ist eine größere Waffe als jedes Schwert, jede Kanone, jedes Gewehr. Die Reinheit. Der Gegensatz dazu, wir haben das auch in den vorigen Kapiteln gelesen, der Antichrist wird ein Riesenheer zusammenbringen, bis an die Zähne bewaffnet. Da steht einiges drin, was sie alles an Waffen haben. Gewalt, Tod, Vernichtung, das ist auf ihren Panzern geschrieben. Sie kommen daher, rasselnd, ja, mit all ihren Waffen. Das ist der Gegensatz dazu. Satan versucht, seine Macht durch Gewalt auszuüben. Jesus kommt mit seiner Majestät, mit seiner Liebe, mit seiner Reinheit. Das ist der Unterschied. Liebe ist stärker als jede Waffe, jede Gewalt. Und die Wahrheit sowieso. Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit, das sind die Waffen, mit denen Jesus kommt. Ohne zu kämpfen. Das Schwert aus seinem Mund, was ist das? Das Wort Gottes. Das, die Wahrheit, die er sagt, das ist damit gemeint. Nicht, weil er ein Schwert schwingt. Nein, das kommt aus seinem Mund. Das, was er sagt, die Wahrheit, das ist sein Schwert. das ist seine Waffe. Jesus ist der König der Könige und Herr der Herren. Und er ist gekommen, um Gericht zu halten. Ab Vers 17 geht's weiter. Und dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der allen Vögeln, die oben am Himmel flogen, laut zurief, kommt her, sammelt euch zum großen Mahl, das Gott euch gibt. Fresst euch satt am Fleisch von Königen und Generälen. Fresst das Fleisch von Mächtigen, von Pferden und von ihren Reitern. Fresst das Fleisch von Freien und Sklaven, von Großen und Geringen. Und schließlich sah ich, wie das Tier die Könige der Erde zusammenbrachte und wie sie mit ihren Heeren gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und seinem Heer in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres all die auffälligen Wunder getan hatte, durch die alle verführt worden waren, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Beide wurden lebendig in den Feuersee geworfen, ein See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd kam. Und alle Vögel fraßen sich an ihrem Fleisch satt. Das hört sich so richtig brutal an, ne? Kinder, ihr müsst jetzt alle rausgehen, damit ihr sowas nicht hört. Das ist ja richtig schlimm. Aber das ist die Wahrheit. So wird es geschehen. Die Vögel werden aufgefordert, du, die Aasgeier. Die Aasgeier sammeln sich da, wo das tote Fleisch ist, wo Menschen sterben, wo Leichen sind. Und die werden aufgefordert, kommt, alle zusammen. Hier wird eine riesengroße Schlacht passieren und hier wird es ganz viel Tod geben. Und ihr könnt euch satt fressen. Das ist die Wahrheit. Es werden ganz viele Menschen sterben. Die Niederlage, bevor die Schlacht geschehen ist, die Niederlage der Angreifer steht schon vorher fest. Sie haben gar keine Chance. So mächtig, wie sie auftreten. Solch ein riesiges Heer hat die Welt vorher noch nie gesehen. So viele Waffen auf einmal hat die Welt noch nie gesehen. Keine Chance. Aber die Niederlage steht schon fest. Wir haben im Kapitel 16 schon davon gelesen, dass der Antichrist Dämonen ausschickt, um die Könige zusammenzubringen und dieses Riesenheer aufzustellen. Dieses Riesenheer wird über den Euphrat gehen. Auch das steht da, also von Osten kommen, wer immer da auch hintersteckt und wie viele Länder sich daran beteiligen. Und dann kommt es zum Showdown. Wo immer das auch genau sein wird, da sind sich die Ausleger auch nicht ganz einig. Es kommt zum Showdown. Wir wissen, dass Jesus in Jerusalem kommen wird. Er wird auf den Ölberg hinniederkommen und der Berg wird sich spalten. Auch das steht in der Bibel. Steht nicht in der Offenbarung, aber es steht in der Bibel. Das heißt, wenn er kommen wird, dann wird er diesem Heer gegenüberstehen. Und dann kommen seine Engel und kämpfen und schlachten die alle ab. Könnte man jetzt so denken, ne? Aber was steht denn? Was haben wir denn gelesen? Er wird sie mit dem Schwert aus seinem Mund schlagen. Das deutet darauf hin, das ist keine große Schlacht, kein die Engel gegen die Menschen da schlachten sich ab. Nein, es wird ganz anders geschehen. Es wird nicht zu einer großen Schlacht kommen, aber es werden ganz viele Menschen sterben. All die Soldaten, die da, all dieses ganze Heer, was dort aufgetreten ist, wird sterben. Wie auch immer der Herr das machen wird, ich weiß es nicht, aber offensichtlich wird es nicht dieser Riesenkampf sein. Nicht diese Riesenschlacht. Sie haben schon verloren. Schon in dem Moment, wenn sie antreten, haben sie schon verloren. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat den Feind besiegt. Und da wird dieser Sieg vollendet. Wir wissen jetzt schon von diesem Sieg und trotzdem leben wir noch in der Erwartung dessen, dass dieser Sieg umgesetzt wird und sichtbar wird. Und an dieser Stelle wird er sichtbar. Das Tier, wovon hier die Rede ist und auch der Prophet, das Tier ist der Antichrist. So wird er in der Offenbarung bezeichnet. Und er wird gefangen genommen, er wird nicht getötet, er wird gefangen genommen. Und auch sein Prophet, der vor ihm hergegangen ist und der die ganzen Menschen verführt hat, Sie werden gefangen genommen und in den Feuersee geworfen. Sagt mir einer, die Hölle gibt's nicht. Hier ist davon die Rede. Und ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist. Der Feuersee, der mit Schwefel gefüllt ist und brennt, dort werden sie hineingeworfen. Lebendig. Wohl dem, der dort nicht landet. So, der Feind ruft ein Riesenheer. Gott hat sein Heer. Die einen bis an die Zähne bewaffnet, der andere kommt mit Wahrheit und Gerechtigkeit und Liebe. Und sieht, wir denken doch immer Liebe und Gerechtigkeit und Wahrheit. Welche Macht hat das denn schon? Kann man damit siegen? Gegen Waffen, strotzende Waffen, Atomwaffen, Wasserstoffbomben, frag mich, was es noch alles gibt, und Laserkanonen. Und Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit sind stärker als jede Waffe. Er tritt auf in seiner Majestät und seiner Gerechtigkeit und er besiegt sie. Das ist Gott. Das ist das Gute. Dieser Gegensatz, was macht der Feind und was macht Gott? Immer wieder dieser Babylon, das Reichtum zum Bösen verkehrt, aber das Reichtum, den Gott gibt, diese Bilder von der Hure, die Hure mit scharlachrotem Gewand und Kleidung, und die Braut, die Gemeinde Jesu, in weißen Kleidern, in Gerechtigkeit. Nicht mit sexueller Unmoral, nicht mit Sünde, bekleckert oder angemalt. Nein, in weißen Kleidern. Das ist der Gegensatz. Das ist das Gute, was Gott gibt. Und das Böse, was der Feind macht. Das Jerusalem. Das himmlische Jerusalem. Das ist das, was Gott gibt. Das Heilige, wo wir in einem unermesslichen Reichtum leben werden. Die Straßen sind aus Gold. Bei uns sind sie aus schwarzem Asphalt. Ja, in Jerusalem, im himmlischen Jerusalem werden die Straßen aus Gold sein. Die Stadttore werden aus einer Perle sein. Und überall Edelsteine, die Stadtmauer auf Edelsteinen gegründet. Also ein unermesslicher Reichtum. Zum Guten, damit wir daran wohnen können und uns wohlfühlen können. Wie schön. Und im Gegensatz dazu wird die Stadt als Babylon als Stadt beschrieben, voller sexueller Unmoral, voll Versklavung, voll Gewalt, von Menschen, die von denen der Reichtum, der Besitz ihre Herzen ergriffen hat und kaputt gemacht hat und falsch gemacht hat, verführt hat, zum Bösen gebracht hat. So, das sind die Gegensätze. Das ist das, was der Feind tut. Und das ist das, was Gott tut. Und das lesen wir in der Bibel immer wieder, dieser Gegensatz. Und scheinbar im Moment scheint es so, als wenn das Böse Überhand nimmt. Und wir vom Bösen regiert werden. Satan hat die Macht in dieser Welt. Was können wir dagegen tun? Gegen das Wirtschaftssystem. Den Konsum zu Weihnachten. Nehmen wir mal was gerade vor Augen ist. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus gekommen ist. Aber die meisten anderen, haben die überhaupt noch eine Ahnung, warum wir Weihnachten feiern? Es geht doch nur darum, was zu schenken und Konsum und Geld ausgeben und so weiter. Und man beklagt sich, jetzt ist Corona im Weg, ich kann nicht einkaufen. Ich kann nicht die ganzen vielen Geschenke besorgen. Welche Verdorbenheit hängt dahinter? Es ist nichts Falsches, sich was zu schenken, das meine ich überhaupt nicht. Aber es geht doch nicht in erster Linie darum. Es geht darum, Jesus zu feiern. Wir freuen uns, dass Jesus gekommen ist. So, das Böse scheint Überhand zu nehmen in dieser Welt. Aber am Ende wird Gott siegen. Und wenn wir daran festhalten, wenn wir auf der Seite des Siegers, also wenn du auf der Seite des Siegers sein willst, dann hast du keine andere Wahl, als Jesus dein Leben zu geben und ihm zu folgen. Und ich lade dich ein, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du noch nicht auf der Seite des Siegers bist, hier wird ganz genau beschrieben, was mit dem Verlierer passiert. Der wird im Feuersee landen. Und ich möchte dir das auf keinen Fall wünsche ich dir, dass du im Feuersee landest. Ich möchte, dass du im Himmel landest. In der Herrlichkeit, im neuen Jerusalem. Du sollst ewiges Leben haben, ewige Freude und nicht nur so ein kurzes Glück hier auf der Erde und dann am Ende zu hören, ich kenne dich nicht. Ich möchte, dass Gott mich kennt. Und durch Jesus lernt er dich kennen. Durch Jesus lernst du Gott kennen und seine Liebe erfahren. Und das wünsche ich dir. Nimm Jesus in dein Leben auf, wenn du das noch nicht getan hast. Du hast heute Morgen die Gelegenheit dazu. Amen.